Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich habe selber auch gemerkt, als ich beim Melken einer schwarzen Mamba dabei war, dass es mir schwerfällt, da nicht das Adrenalin überhand nehmen zu lassen.
Schwarze Mambas, Giftschlangen, die leben in Kenia, wo Clara Hellner sie erstmals gesehen hat und hörbar nervös wurde. Denn das Gift kann tödlich sein. Tausende Menschen sterben jedes Jahr in Ostafrika an Schlangenbissen oder tragen schlimme Folgen davon. Dabei gibt es eigentlich ein Gegenmittel. Aber das ist teuer, wird von Pharmakonzernen in Asien oder Europa produziert und ist somit oft nicht zugänglich für die Menschen in Kenia, weil die eben nicht genug haben zum Bezahlen. Aber jetzt soll es demnächst eine Lösung geben, von der der ganze Kontinent profitieren könnte. Die schauen wir uns an. Ich bin André Zanto, hallo. Und wir begleiten Clara Hellner jetzt erstmal mit in ein Dorf, wo alle irgendwie schon mal Bekanntschaft mit Giftschlangen gemacht haben.
Ein ausgetrocknetes Flussbett im Nordwesten von Kenia. Ziegen stehen meckernd am Rand. Sie schauen auf die Dorfbewohnerinnen und Bewohner von Chesitet Village, die sich hier während der Trockenzeit regelmäßig treffen. Dabei heute eine Krankenpflegerin und ein Schlangenexperte, die Fragen beantworten wollen. Sie haben Fotos der häufigsten Giftschlangen der Region mitgebracht. Puffotter, Boomslang, schwarze Mamba. Alle wohl bekannt bei den Leuten. Auch bei Shiposetim Pokus.
Ich bin die Mutter eines Schlangenbissopfers und ich wurde selbst von einer Schlange gebissen. Es passierte eines Nachts, als ich schlief. Mein Baby ließ sich damals durch kein Wiegen und Singen beruhigen. Wir taten, was wir konnten, doch wir konnten mein Kind nicht retten.
Shiposetem schaut zum Horizont des ausgetrockneten Flussbettes, während sie von dieser tragischen Nacht vor vielen Jahren erzählt. Von dem vergeblichen, langen Fußweg von Chesitet Village über schmale Feldpfade und Erdpisten zum nächsten Krankenhaus.
Uns war nicht klar, dass eine Schlange mein Kind gebissen hatte, aber ich fühlte, etwas stimmt nicht. Also sind wir losgelaufen. Doch wir sind nicht bis zum Krankenhaus gekommen. Mein Kind hat den Fußweg nicht überlebt.
Die Frau mit den kurzen Braids, also Flechtzöpfen, und den großen steifen Ketten um Hals und Arme hatte keine Möglichkeit, ihrem Kind zu helfen. Mit dem toten Kind dreht sie wieder um.
Als wir zurück zur Hütte kamen und ich mich hinlegen wollte, spürte ich, dass sich auf dem Boden etwas bewegte und dann einen stechenden Schmerz in meiner Schulter. Ich musste mich erbrechen und hatte das Gefühl, jeden Moment ohnmächtig zu werden. Jemand brachte eine Taschenlampe und fing die Schlange ein. Wieder brachen wir zum Krankenhaus auf. Ich musste einen Monat bleiben.
In Chesitet Village im Bundesstaat Baringo kann jeder die Geschichte eines Freundes, Vaters, Bruders erzählen, der gebissen wurde. Die meisten Schlangenbissopfer kommen aus ähnlich abgelegenen Dörfern. Viele schaffen es wie Shepositims Baby nicht ins Krankenhaus. Deshalb weiß niemand genau, wie viele Menschen jedes Jahr in Kenia von Schlangen gebissen werden. Wissenschaftler gehen von 12.000 bis 18.000 Opfern und etwa 1.000 Toten pro Jahr aus. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit etwa 5 Millionen Menschen jährlich von Schlangen gebissen werden und 110.000 Menschen am Schlangengift sterben. Dabei gibt es schon seit Ende des 19. Jahrhunderts ein wirksames Gegengift. Doch in den abgelegenen Krankenhäusern Subsahara-Afrikas ist es selten vorrätig. Auf der staubigen Kiesauffahrt des Schmollengott District Hospital kommen die Patienten auf Motorrädern an. Innen wartet der Arzt Anderson Kimekwa. Er wurde vor 10 Jahren direkt nach seinem Studium hierhin versetzt. Seitdem behandelt er in der Regenzeit manchmal 3 Schlangenbisspatienten pro Tag, erzählt er in einem dunklen, durch eine rauschende Klimaanlage heruntergekühlten Büro.
Most of the time, depending on the amount of the venom that has been.
Die Patienten kommen, abhängig von der Menge des Giftes, mit starken Schwellungen an der Bissstelle, großen Schmerzen. Viele haben große Panik. Sie wissen, sie könnten sterben.
Anderson Kimekwa und seine Kollegen verabreichen dann Schmerzmittel, Tetanusimpfungen und Antibiotika. So wollen sie schwere Infektionen an der Bissstelle durch die Keime im Maul der Schlange verhindern. Sie hängen Bluttransfusionen an, wenn das Gift das Blut verdünnt und das Schleimhaut und Wunden läuft. und sie legen eine Sauerstoffmaske an, wenn das Gift die Nerven lähmt, Augenlider hängen, das Atmen schwer wird. Doch das Wichtigste ist das Gegengift, das sogenannte Antivenom.
Antivenom ist einfach unglaublich. Unter den Patienten, die ins Krankenhaus kommen und hier rechtzeitig Antivenom bekommen, habe ich bisher keinen einzigen Todesfall gesehen. Das Problem ist nur, dass wir manchmal Patienten haben und kein Antivenom vorrätig.
Im letzten Jahr fehlte Anderson Kimekwa monatelang das rettende Gegengift, um seine Patienten zu behandeln. Es werden schlicht nicht genug Dosen produziert, um die Krankenhäuser zu versorgen. Für die Ärzte eine schwer erträgliche Situation.
Wenn man weiß, was das Gift bei einem Patienten anrichten kann, ist es unglaublich frustrierend, wenn man nicht die Mittel hat, um diesen lebensbedrohlich kranken Patienten zu helfen.
Antivenom ist auch deshalb rar, weil mit der Produktion dieses Medikaments schwer Geld zu verdienen ist. Die Opfer von Schlangenbissen sind meist Menschen ohne Krankenversicherung, mit niedrigem Einkommen. Die Herstellung des rettenden Antivenoms ist aber teuer und aufwendig. Es braucht Schlangen, dessen Gift Pferden oder anderen Tieren in zunächst kleinen, dann über Wochen immer höheren Dosen gespritzt wird, ähnlich wie einer Impfung. Aus dem Pferdeblut isolieren Labortechniker dann mithilfe moderner Maschinen die gebildeten Antikörper. Und die neutralisieren auch im Körper eines Menschen das Gift. Obwohl Subsahara-Afrika eine der am stärksten betroffenen Regionen der Welt ist, gibt es bis heute nur in Südafrika eine solche Produktionsstätte. Die produziert aufgrund der hohen Kosten allerdings ausschließlich für das eigene Land. Und Kenia bleiben dann oft nur Importe oder Spenden. Eine Gruppe aus Tierärzten, Krankenpflegern, Medizinern und Schlangenexperten will das ändern.
Als erstes schaue ich, dass keine Schlange aus dem Käfig gelangt ist und mein Leben gefährden könnte. Dann notiere ich die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit und inspiziere die Terrarien. Ist hier eine Schlange? Ja, ich kann sehen, wie sie sich versteckt.
Jaffi Moranga arbeitet als Herpetologe, also Wissenschaftler für Reptilien und Amphibien im Forschungsinstitut Kenya Snakebite Research and Intervention Center. Ein flacher Bau mitten im Wald am Stadtrand von Nairobi. Seine Kollegen nennen ihn auch Snake Man. Jeden Morgen schaut er in den zwei feuchten, heißen Räumen nach den 53 Giftschlangen. Grüne und schwarze Mambas, Gabunweipern, Puffottern, Waldkobras. Regelmäßig holt er die Tiere mit speziellen Greifinstrumenten aus ihren Terrarien. In einer durchsichtigen Transportbox schiebt er sie in einen altmodischen Laborraum nebenan, um sie zu melken. So nennen Experten das Extrahieren des Gifts.
Man kann sehen, dass sie bereit ist zu beißen. Okay, los geht's. Ich muss die Giftdrüsen massieren, damit sie mehr Gift abgibt.
Zum Melken presst Jeffrey Moranga die Finger in den Kiefer der schwarzen Mamba. Ihr schwarzes Maul, das ihr den Namen gibt, und zwei gebogene Fangzähne erscheinen. Moranga führt sie an ein Becherglas. Sein Kollege dicht hinter ihm hält den muskulösen, zuckenden Körper der grauen Schlange wie eine Schleife gefaltet. Zack, das Tier schlägt die Fangzähne in das über das Becherglas gespannte Wachspapier. Einige Tropfen durchsichtige, zähe Flüssigkeit tropft hinein. Dann gehen die beiden Männer in kleinen Schritten zurück zur Mitte des Laborraums. Den Kiefer der Schlange fest im Griff, legt Geoffrey sie in der durchsichtigen Box ab. Jetzt müssen sie schnell sein. Geoffrey lässt den Kopf der Schlange los. Sein Kollege wirft den Deckel über die Box. Nur Millisekunden später schnellt die Schlange mit ihrem Kopf dagegen. Geoffrey fährt sich über den kahlen Schädel. Beim Melken der hochgiftigen schwarzen Mamba ist selbst er nervös, obwohl er schon über 1000 Schlangen gemolken hat.
Diese Menge Gift ist genug, um 10 Menschen zu töten.
Nach dem Melken gefriergetrocknen die Forscher das Gift. Das weiße Pulver ist die Grundlage ihrer Arbeit. So spritzen sie es etwa Mäusen gemeinsam mit einem der raren Antivenome, etwa aus Indien, um deren Wirksamkeit zu testen. Denn der schwere Antivenommangel in Kenia und anderswo liegt auch daran, dass unter den eingekauften Gegengiften auch Fälschungen waren. Als bestwirksames Antivenom galt lange Favafric des französischen Pharma-Riesen Sanofi Pasteur. Es kostete pro Präparat etwa $120. Doch das war für einige afrikanische Staaten unerschwinglich. Sie kauften im letzten Jahrzehnt günstigere Präparate auf dem Weltmarkt, die sich beim Praxistest als schwach wirksam oder als Fälschung erwiesen. Sanofi Pasteur hingegen stellte wegen mangelnder Nachfrage 2015 seine Produktion ein. Am besten sei sowieso, die Gegengifte direkt vor Ort herzustellen.
Unsere Untersuchungen zeigen, dass Antivenome nicht gut funktionieren, wenn sie mit Gift von Schlangen aus weit entfernten geografischen Regionen hergestellt sind.
Giorgio Mondiolor ist Tierarzt und weltweit angesehener Schlangenexperte. Kurz nach dem Einstampfen von Favafrique durch Sanofi Pasteur erkämpfte er mit Kollegen aus Westafrika, Asien und Südamerika die Anerkennung von Schlangenbissen als vernachlässigte Tropenkrankheit durch die Weltgesundheitsorganisation. Heute ist er Leiter des Kenya Snakebite Research and Intervention Center. Während der Regen auf das Wellblechdach seines Büros prasselt, erklärt er, wie die Antivenomkrise in Ostafrika enden könnte. Mit dem Aufbau der ersten Produktionsstätte der Region.
I think the process has started looking at what we're doing here.
Wir haben den Prozess bereits gestartet. Wir haben bereits einen guten Stamm an Schlangen, eine Giftdatenbank, Profile dieser Gifte. Wir kennen die geografischen Unterschiede zwischen den einzelnen Arten. Damit haben wir die Grundlage für eine lokale Produktion von Gegengift geschaffen. Der nächste Schritt wäre, dass die Regierung mit Antivenom-Herstellern aus anderen Teilen der Welt zusammenkommt, um eine große Produktionsstätte zu errichten. Dafür braucht es zusätzlich Weideflächen für die Haltung der Pferde, die mit den Giften immunisiert werden, und eine moderne Anlage zur Aufbereitung der Antikörper, die von den Pferden gewonnen werden.
Ist die Antivenom-Produktionsstätte also nur noch eine Frage der Zeit? Ganz so einfach ist es nicht. Sie ist auch eine Frage der Finanzierung.
Von ähnlichen Projekten weiß ich, dass der Aufbau einer Produktionsstätte etwa 1 Milliarde Kenia-Schilling kosten würde. Wenn Sie das jetzt investieren würden, könnten wir in 2 Jahren die ersten Chargen ausliefern, sobald die Pferde vollständig mit unseren Giften immunisiert sind.
1 Milliarde Kenia-Schilling sind etwa 7,5 Millionen US-Dollar. Das klingt nach wenig Geld im Gesundheitsbereich. Aber das angesprochene Verfahren mit den Pferden ist mehr als 100 Jahre alt. Es gibt bereits Forschung mit Stammzellen künstlicher Giftdrüsen. Die könnten die Pferdeställe und Schlangenterrarien bald überflüssig machen. Deshalb stellt sich für Geldgeber von außen die Frage, ob sich so eine Investition lohnt. Überhaupt investieren WHO und Pharmaunternehmen nur relativ wenig Mittel in Projekte gegen Schlangenbisse.
There's not so much money in it. It's not like the big diseases like malaria, yeah. TB, HIV.
In der Schlangenbissforschung steckt sehr viel weniger Geld als in der Erforschung von Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose oder HIV, für die viele Mittel bereitgestellt werden. Man braucht Leidenschaft, um weiterzumachen. Ja, Schlangenbisse werden sehr, sehr vernachlässigt. Ich meine, wenn man Gesundheitsexperten befragt, merkt man, dass selbst dort Wissen über Schlangenbisse sehr begrenzt ist. Nicht viele Geldgeber kennen sich damit aus und geben Geld. Das ist das Frustrierende an unserer Arbeit. Manchmal muss man sich mehr anstrengen als Kollegen, die sich mit anderen Krankheiten befassen, um die Leute zum Zuhören zu bewegen.
Seit der Corona-Pandemie müssen Giorgio Mondiolor und sein Team noch einmal besonders kämpfen, sagt er. Sie bangen nicht nur um die Finanzierung einer Produktionsstätte, sondern auch um die jedes einzelnen Erste-Hilfe-Kurses an Orten wie Chesitet Village und Forschungsarbeiten im Labor. Sein Vorschlag, wie es besser gehen könnte, mehr Mitsprache.
When snakebite happens in Africa, of course other parts of the world, India as well, South America, Australia.
Schlangenbisse passieren in Afrika. Natürlich auch anderswo, Indien, Südamerika. Aber ich denke, wenn es um Schlangenbisse in Afrika geht, ist unsere Stimme entscheidend. Es sollte nicht jemand in Genf einseitig über die Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung hier in Kenia entscheiden. Wir sind sehr transparent mit unserem Wissen hier. Wir teilen es gerne. Unsere Informationen vor Ort sollten mehr in solche Entscheidungen einfließen, denn die Auswirkungen sind im Moment sehr, sehr schlimm, wenn es in unseren Gesundheitseinrichtungen kein Gegengift gibt. Menschen sterben, Menschen verlieren Gliedmaßen und die Ärzte können wirklich nichts dagegen tun. Denn wenn es Antivenom gibt, dann nur an bestimmten Tagen. Es ist nicht da.
Ja. Es fehlt also am Gegenmittel bei Schlangenbissen in Kenia, noch zumindest, denn dort haben ja einige Schlangenexperten schon viel in Bewegung gesetzt, haben wir gehört, um das zu ändern und sich auch zu befreien aus dieser Abhängigkeit von Pharmakonzernen aus dem Ausland, aus Asien, aus Europa. Ja, bei den Konzernen stehen offenbar Schlangenbisse nicht so weit oben in der Prioritätenliste wie bei einigen vernachlässigten Tropenkrankheiten. Auch von denen haben wir gerade schon gehört, über die wollen wir jetzt noch mehr reden. Da gibt es nämlich eine Liste von der Weltgesundheitsorganisation mit dem Ziel, zumindest die Hälfte dieser 20 Krankheiten bis zum Ende des Jahrzehnts unter Kontrolle zu bringen. So hat es sich auch das deutsche Netzwerk gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten vorgenommen. Deren Sprecher ist der Mikrobiologe Achim Hörauf, der unter anderem beim Universitätsklinikum Bonn arbeitet. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben gerade schon gehört, dass die Wissenschaftler aus Kenia es geschafft haben, dass auch Schlangenbisse auf diese Liste kommen der vernachlässigten Tropenkrankheiten. Welche Vorteile gibt es dadurch?
Ja, das ist zunächst mal gar nicht so einfach, denn die WHO muss man auch intern sehen wie so eine Art Parlament. Das muss durch verschiedene Gremien, so ein Antrag, er muss aus endemischen Ländern kommen, damit die WHO das überhaupt aufnimmt. Und dann gibt es verschiedene Expertenpanel, denn die Liste wird jetzt nicht beliebig verlängert, da sie eben auch Vorteile hat, dass es zumindest mal bekannt wird. Und zum anderen, dass natürlich sich Förderer dann auch leichter finden lassen, wenn von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen wird, hier mehr Gelder reinzustecken. Und das ist ganz wichtig, dass wir hier noch sehr viel mehr auch in der Forschung tun, um überhaupt zu wissen, wo die größten Probleme sind, die wir zuerst angehen müssten.
Welche bekannten Krankheiten von dieser Liste gibt es? Nennen Sie uns mal ein paar.
Ein Beispiel, was auch viele Menschen kennen, die in solche Länder schon gereist sind, weil die Impfärzte darüber gesprochen haben, ist das Dengue-Fieber. Da gibt es jetzt Gott sei Dank seit ein paar Jahren eine und seit diesem Jahr noch eine zweite Impfung, sodass man dieses Problem vielleicht besser in den Griff kriegen wird. Man muss aber natürlich eine große Zahl von Menschen dann auch impfen. Was man vielleicht von Parasiten, das sind die großen Organismen, wie zum Beispiel Würmer, auch als Tourist kennt, ist die Bilharziose, hat vielleicht ein oder andere schon mal gehört. Das sind viele hundert Millionen Menschen in Afrika und auch Asien und Lateinamerika davon betroffen. Die muss man im Prinzip durch Wasserhygiene, also Unterbrechen von Toilettenzyklus, der unsauber gehalten wird, und Medikamenten bekämpfen. Und was es auch in Europa schon länger gibt, aber in den tropischen Ländern noch mehr, sind die Leishmaniosen, die so chronische Hautulzere induzieren können und auch systemische Fiebererkrankungen, die so ein bisschen ähnlich am Anfang aussehen wie Leukämien und Lymphome. Und deshalb werden die Leute auch oft in die Onkologie gebracht und man hat eine Riesenaufregung. Und dann stellt es sich Gott sei Dank heraus, es ist im Prinzip therapierbar. Stichwort therapierbar, alle diese Krankheiten sind eigentlich mit mehr oder weniger guten Mitteln grundsätzlich therapierbar. Und es ist eben oft das Problem, diese Medikamente auch dorthin zu bringen, wo niemand dafür bezahlen kann, also zu den Ärmsten der Armen.
Das heißt, wenn wir jetzt uns diese Krankheiten anhören oder auch diese tödlichen Schlangenbisse, wenn es die geben würde in Mitteleuropa, dann wäre das eigentlich keine vernachlässigte Krankheit mehr, weil es hier genug zahlende Kunden gibt?
So ist natürlich im Moment der Gesundheitsmarkt, muss man ja sagen, auch aufgebaut, dass man natürlich am anderen Ende einen Kunden oder ein Versicherungssystem hat, was dann dafür bezahlt. Und da lesen wir ja täglich in der Tagespresse, das ist auch kein einfaches Stück, das auszubalancieren, dass man weder zu wenig noch zu viel hier hineinsteckt. Aber es wäre wahrscheinlich schon so, dass man schon länger versucht hätte, zu ergründen, wie diese Schlangengifte genau funktionieren, wo man vielleicht eine Möglichkeit auch zu einer besseren Impfung hätte. Denn das ist ja letzten Endes das, worauf es ankommen würde, dass man eigentlich idealerweise sogar eine aktive Impfung hat, so wie ich mich gegen Tetanus und Tollwut und sonst was impfen kann, dass ich mich auch gegen Schlangenbisse impfen könnte. Aber das große Problem ist die Variabilität der vielen Gifte bei vielen Schlangen, die auch alle regional unterschiedlich sind. Also selbst in einem Land haben sie schon im Norden und im Süden wieder ganz andere Vorkommnisse von Schlangen, also andere Habitate, wenn man im Fachbegriff sagt. Das ist sehr, sehr divers und müsste, wenn man es systematisch angeht, natürlich sehr tief erforscht werden, um hier voranzukommen.
1,7 Milliarden Menschen, ich wiederhole diese Zahl nochmal, 1,7 Milliarden Menschen sind potenziell bedroht von diesen 20 vernachlässigten Tropenkrankheiten. Weitet sich diese Zahl der Menschen noch aus aufgrund der globalen Klimaerwärmung?
Die Klimaerwärmung wird sicher zu Änderungen führen. Das muss nicht unbedingt immer zu einer Vermehrung führen. Es kann auch teilweise grundsätzlich auch zu einer Verringerung in manchen tropischen Gegenden führen, denn da wird es ja nicht unbedingt noch heißer, sondern zum Beispiel dort, wo es feucht war, wird es plötzlich trocken. Das ist für übertragende Insekten dann teilweise schwieriger, eine Übertragung durchzuführen. Aber auch dort muss man sagen, ist noch viel zu wenig Forschung. Auch dieses Bild ist, wenn man es wissenschaftlich angehen will, ein sehr komplexes. Es ist quasi, man muss es für jede Region in jedem Land letzten Endes kartieren. Für Europa ist es ziemlich klar, da wird durch die Erwärmung der Temperaturen die Übertragung von mückenübertragenen Krankheiten zunehmen. Ob es dann dazu führt, dass die bei uns ganz heimisch werden oder einfach nur so ein paar Wochen nach der Urlaubssaison immer nachköcheln, das wird man sehen. Das wird auch nicht für jede Krankheit gleich sein.
Wie lässt sich denn in Regionen wie Ostafrika mehr Interesse und auch Geld hinlenken, damit die Medizinbranche dort allein die Versorgung übernehmen kann, perspektivisch? Sie arbeiten ja seit mehr als 20 Jahren, habe ich gelesen, mit afrikanischen Wissenschaftlern zusammen. Was können Sie da in dem Netzwerk tun oder auch was würden Sie sich wünschen?
Ja, also die Situation hat sich grundsätzlich, das muss man schon auch sagen, verbessert durch das Auftreten großer, finanziell potenter Nichtregierungsorganisationen. Ich nenne jetzt hier mal beispielhaft die Bill & Melinda Gates Foundation, die ja mit vielen Milliarden US-Dollar ausgestattet ist und sehr viel auch gegen die vernachlässigten Tropenerkrankungen tut, indem sie zum Beispiel Programme fördert. Also man muss sich das vorstellen, es gibt Medikamente, die werden teilweise von Pharmafirmen gespendet. Da ist auch Deutschland mit etlichen Firmen, den großen Pharmafirmen, ganz weit vorne dran. Aber die Tabletten gehen dann erstmal nur bis in die Ministerien der Länder und müssen dann weiterverteilt werden. Und da fehlt oft das Geld. Und das ist auch ein Ziel der Weltgemeinschaft, dort in den endemischen Ländern die Gesundheitssysteme stärken. Das geht natürlich nur dann, wenn kein Bürgerkrieg herrscht, wenn politische Planbarkeit herrscht, wenn gewisse Transparenz herrscht. Und dann entwickelt sich in manchen Ländern, ist das auch schon fortgeschritten, ich glaube, Kenia gehört dazu, zum Beispiel Gesundheitsversicherungssysteme, also so wie wir das auch kennen, wo jemand einbezahlt und die große Gemeinschaft zahlt ein und einige, die krank sind, profitieren dann davon. Das muss man den Leuten aber auch erstmal nahe bringen, dass wenn ich in Afrika 20 Euro im Jahr, ist das so die Größe, die Leute bezahlen müssen und auch können, dass die nicht wieder herauskriegen, ne, sondern dass das für die Gemeinschaft ist und einige wenige, die es dann hart trifft, können davon profitieren. Also Stärkung der Gesundheitssysteme ist ein ganz wichtiges Thema. Ohne das werden die Länder in Afrika auch nicht nachhaltig zu einer Verbesserung des Gesundheitssystems beitragen können. Aber auch das ist auf dem Weg, ist ein großes Thema. Man muss natürlich Geduld haben. Das dauert sicher auch noch 10 Jahre, ist aber parallel zu der von Ihnen erwähnten Roadmap der WHO, wo man etliche vernachlässigte Tropenkrankheiten kontrollieren möchte, auch auf den Weg gebracht.
Sagt der Mikrobiologe Achim Hörauf, Sprecher des Deutschen Netzwerks gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten. Vielen Dank.
Ja, gerne.
In der nächsten Folge hier im Weltzeit-Podcast besuchen wir ein Punkkonzert in China und fragen, welche Zensur auf die Künstler dort ausgeübt wird. Ich bin André Zanto, freue mich, wenn Sie auch demnächst wieder dabei sind. Wenn es Ihnen gefallen hat, gerne uns Bewertungen, Sterne etc. hinterlassen auf den Podcast-Plattformen. Bis dahin.